Round one, fight!
Ling roundhouse kick! Ling roundhouse kick! Ling roundhouse kick!
Finisher! Hand knife combo! Jack Hazard wins!
Perfect trash-tality!
Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen.
Und herzlich willkommen zu den Prime-Perlen. Und heute machen wir schön Urlaub. Ich höre sogar die Vögel im Hintergrund zwitschern.
Schön. Das ist schön.
Wir machen eine kleine Reise mit Aaron Norris quer durch den, was auch immer, südamerikanisch-mittelamerikanischen Dschungel. Oder sind wir in Mexiko? Ich habe es nicht irgendwie ganz verstanden, wo da abgetaucht ist. Und dann beginnt eine Menschenjagd, viel herumgehaue und... Ja, das war's dann.
Du erzählst das so nebenbei. Ich hätte das ja richtig so. Also wir haben heute einen echten Norris-Film. Aaron Norris. Das ist die Männlichkeit, wenn man Chuck Norris nicht kriegt und Lorenzo Lamar am Grill steht. So.
am Grill steht.
Dann kriegt man Aaron Norris, Männer.
Warte, ich reiß mir das T-Shirt auf.
Ja.
Scheiße.
Nee, also generell muss man ja sagen, dass dieser Film tatsächlich auch ein kleiner Abklatsch eines anderen Filmes von einem bekannten Actionheld, der frühen 90er, glaube ich, ist, nämlich Jean-Claude Van Damme. Der hat mal einen Film gemacht, der nennt sich Hard Target. Ist auch hier mit, wie heißt der hier, den haben wir ja auch noch auf der Uhr bei den Prime-Perlen jetzt diese Staffel hier, der Dingsbums hier, der Bishop spielt, wie heißt der?
Lance Henriksen?
Ja, exakt, genau. Der ist bei Hard Target nämlich der Bösewicht da. Aha. Und da geht es halt darum, dass Van Damme quasi halt auch an so einer Menschenjagd halt teilnimmt, wo Obdachlose quasi von so einem Superreichen halt die ganze Zeit gejagt werden durch irgendeine Stadt. Die müssen, glaube ich, bis zur Stadtgrenze kommen oder irgendwie und dann haben sie gewonnen. So, und Van Damme nutzt das natürlich und bringt halt dann dementsprechend auch die Leute um, ist klar.
Ja.
So, ist ein schöner Film, schöner Actionfilm der 90er, macht Spaß. Und Aaron Norris hat sich gesagt, ja, mein Bruder Chuck, der hat's drauf. Irgendwann wird's mal Facts über ihn gehen, da bin ich mir sicher. Und der Van Damme, der macht da auch mal so einen geilen Film, das Thema nehme ich mir. Also Norris im Blut und Van Damme auf der Kamera, da bin ich dabei.
Ja, also, okay. Also der Film, den wir heute reden, heißt Overkill, ist ein Titel. Ein anderer auf Deutsch ist Death Race, Renn um dein Leben. Aber im Original heißt er dann Overkill. Und es ist ein Film mit Aaron Norris, der eigentlich wenig schauspielerisch in Erscheinung getreten ist und tatsächlich mehr als Regisseur und Produzent mit seinem Bruder Chuck zusammengearbeitet hat. Also der hat zum Beispiel mehrere Folgen von Walker Texas Ranger inszeniert. Und ja, glaube ich, auch ein paar Filme gemacht von Chuck Norris, glaube ich, eher die späteren, wenn ich das noch hier richtig im Kopf habe.
Ja, und vor allem die schlechten.
Ja, sowas wie Forest Warrior, wo dann Chuck Norris im eingeborenen Amerikaner-Outfit herumgeht, um irgendwie den Wald zu retten.
Da kommt was bei mir raus. Das ist so Sonntag, Vormittag pro 7, kommt da irgendwie gerade bei mir hoch, habe ich das Gefühl.
Vormittag, ja, glaube ich, eher so. Nicht.
Nee, ja, geschnitten dann, also.
Ja, aber oder, also der hat sowas wie zum Beispiel Top Dog gemacht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen familienfreundlicher Quatsch gewesen oder Sidekicks. Ja. Da war so irgendwie, da hat hier Chuck Norris, glaube ich, hier irgendwie so einen kleinen Jungen im Karate oder irgendwie so Action-Ding, bla bla. Und einer der besseren Filme, sage ich mal, war tatsächlich hier Delta Force 2. Der kam irgendwann mal hier Kabel 1, 22, was weiß ich nicht was. Das war noch einer der besseren von ihnen, aber ansonsten ist da echt ganz viel Sputz dabei.
Ja, aber also Aaron Norris, der, wo du gerade Delta Force 2 sagst, einer, der dort, glaube ich, Second Unit Regisseur war, der ist nun der Regisseur dieses Films. Also man kennt sich alles untereinander. Dean Raphael Ferrandini ist kein Italiener, beruhigt euch, wir haben keinen italienisch-amerikanischen Film wieder mal hier, sondern er hat nur eine italienische Vorfahren. Und der ist irgendwie hauptsächlich Stuntman, als Stuntman hat er gearbeitet und hat, ja, so Second Unit Regie gemacht und hat auch, ja, für mehrere Norris-Produktionen, ja, seine Talente geliehen. Und das ist sein einziger Credit als ganzer, also als Regisseur.
Ja, schade.
Ja. Da seid ihr jetzt erstmal platt, ne? Da ja. Könnt ihr gar nicht mehr. Also der Film ist aus dem Jahr 1996 und hat so den richtigen 90er-Jahre-Video-Vibe, sag ich mal. Ja. Es geht um Norris Rolle, er heißt wirklich Jack Hazard.
Das ist doch schon geil.
ein Cop, der auf die Regeln scheißt.
Deine Stimme muss noch tiefer sein.
Ein Cop, der auf die Regeln scheißt und erstmal alle über den Haufen schießt. Und somit fängt dieser Film auch an, dass er bei einem Einsatz so dermaßen über die Stränge schlägt, dass sie sagen, da ist so interne Revision oder irgendwie ein, ja, vielleicht eine Anklage. Nö, du gehst jetzt mal bitte in Urlaub. Du bist ziemlich angespannt. Das ist so
geil. Na, sagen die nicht, du bist suspendiert, aber ich weiß nicht, ob das bezahlt suspendiert war oder so, oder? Oder die Cops von damals haben einfach wahnsinnig viel Geld verdient irgendwie.
Nee, haben sie nicht, nur im Kino. Nee. Die haben wahrscheinlich Kopfprämie gekriegt für die Kills, die sie da so...
Das würde mich nicht wundern.
Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es ist wirklich so, dass er irgendwie sagt zu ihm, das reicht jetzt, das ist jetzt vorbei. Ich will deinen Urlaubsantrag sehen auf dem Tisch, gleich am Montag.
Ja, genau. Nachdem er mit ein paar Leute über den Haufen geschossen hat. Also Jack Hazard ist ein Cop, der mal Urlaub machen muss. Deswegen wird er von seinem schönen Los Angeles verfrachtet in irgendeinen nicht näher definierten mittel-südamerikanischen Urlaubsort. Aber da, ja, wie es halt so ist, gerät er in ein großes, in sozusagen Karambolage verschiedener Gangstertätigkeiten. Und wird sozusagen in eine Menschenjagd hineingezogen, bei der es auch noch irgendwie um Betrug und die CIA geht. Ja, und dank seiner extrem guten Fähigkeiten, die schon das Niveau eines jeden normalen Polizisten übersteigen und schon ziemlich nah am Rambo-Level sind, kann er dann überleben und so den Tag retten. Also er wird im Hotel... Ja, begegnet ihm ein etwas nervöser junger Mann, der irgendwie ein Paket verschicken will. Wie sich dann rausstellt, ist das ein ITler von dem Chef dieser Hotelanlage, der da halt was Illegales rausgekriegt hat und er will irgendwie das Zeug da, was er auf dem Computer gefunden hat, an die Behörden schicken, beziehungsweise an seine Mutter und so was. Und wird deswegen von diesem Mr. Wheeler gejagt. Und er wird nicht nur gejagt und verfolgt sozusagen, aber er ihn schnappt, nein, weil der Aaron Norris, Jack Hazard, ihn auch noch retten kann, sagt dann der Wheeler, na prima, das passt ja zu meinem Hobby, denn ich gehe gern Menschen jagen durch den Dschungel, so, und dann schätzt er die sozusagen aus, irgendwo im Dschungel, damit sie die verfolgen können, hat aber nicht damit gerechnet, dass Jack Hazard eben voll der harte Megatyp ist, ja, und dann beginnt eben so ein Katz-und-Maus-Spiel, à la Rambo 1, Rambo 2 und nicht so sehr Rambo 3, aber ja, haben wir dann mal einen Dschungel-Action-Film und Action-Szene folgt an Action-Szene und am Ende gibt es ein Duell mit einem coolen Henchman und ja, das Gute gewinnt.
Schön. Ja.
Sind wir da nicht alle froh?
Ja, schön.
Und es sind halt auch lauter so ein bisschen, sagen wir mal, so Leute dabei, die man eben aus diesen ganzen B-Movie-Videofilmen kennt aus der Zeit. Also zum Beispiel dieser Michael Nuri, der den Mr. Wheeler spielt, dessen Gesicht sieht man auch immer wieder und überall. Ich glaube, diese Frau, diese CIA-Agentin, Schrägstrich, getarnte und Undercover-Hilfin von dem Bösen, die sieht auch aus, als ob sie in solchen tausend Sachen mitspielt. Aber das Wichtigste, was eben auch gerade für Ronny das Entscheidende ist, wer nämlich am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und das war kein anderer als Ron Swanson.
Ja. Also der Film war für mich, in dem Moment war der für mich gekauft. So. Ich habe gelesen, der Typ, also Aaron Norris macht mit, ist der Bruder von Chuck Norris. Okay, cool. So, dann wen spielt er? Jack Hazard. Super, also, der war ja immer besser so. Dann guckst du weiter, dann siehst du irgendwie hier diesen Henchman sozusagen halt. Okay, das könnte hier Michael J. White in ganz jungen Jahren aber der verstoßene Bruder sein oder so. Oder Michael J. White auf Wish bestellt. Und dann lese ich irgendwann so quasi halt, wer ein Drehbuch mitgeschrieben hat, Ron Swanson. Alles klar. Das muss der männlichste Film ever werden. So. Also der muss noch männlicher als Stroker gewesen sein, weißt du, als hier Robo War und was weiß ich, was wir nicht noch alles hatten. So. Und ich wurde nicht enttäuscht.
Also es ist nicht der richtige Ron Swanson von Parks and Recreation, sondern halt jemand, ich weiß ja nicht, also haben die, kannten die Macher von Parks and Rec denjenigen und haben die danach hab
keine,
benannt?
Ey, also, ich habe keine Ahnung, aber es wäre ein lustiger Funfact, wenn dem so wäre.
Also Ron Swanson, der Drehbuchautor, hat auch das Drehbuch geschrieben zu Top Dog, zu Forest Warrior und einer Folge von Walker Texas Ranger. Und er ist irgendwie auch mal, hat ein kleines Cameo in diesem Film. Und das war's aber auch. Also mehr hat er dann in der großen Filmwelt da nicht zustande gebracht.
Nee, leider nicht, leider nicht.
Während hingegen so noch andere Drehbuchautoren, die mit so viel als Story-Credit hier kriegen, einer davon, ja, der hat auch noch solche Actionfilme gemacht und war ein Schauspieler in Police Academy 5. Wie wir wissen, der beste Police Academy-Film, den es je gegeben hat. Das ist der erste ohne Steve Guttenberg, wo selbst der gesagt hat, ich habe keine Lust mehr da drauf. ja, und ist so ein bisschen, naja, was soll man sagen, es sind so leichte Nachklänge der 80er, aber es sind schon irgendwie vom Niveau her schon, sagen wir mal, so 90er Jahre TV-Film, hatte ich so das Gefühl.
Ja, ja. Also der Film ist, hätte so eiskalt so aus der Videothek damals mitgenommen.
Absolut.
So. Das so ein Film ist es. Das ist für mich so ein typischer Videotheken-Actionfilm, den du da mitnimmst.
Ich finde, das sieht auch so optisch, also ich, so wirklich, ich müsste ab und zu so an so Xena oder so Herkules oder so teilweise ja denken, was die Optik anging und so. So
die, wie heißt das, die Production Values und ja, sowas, die Produktionsqualität, ja, ja, hat da so tatsächlich so diese Anklänge, ja.
Ja, ja, deswegen, also, ja.
Gut, worum geht worum geht's haben wir schon gesagt. Wollen wir dann irgendwie gleich in die Highlights einsteigen? Oder
hat ja, ich meine, die Figuren hast du jetzt schon ein bisschen so mitgenannt. Vielleicht ja wichtig noch kurz, es gibt halt so einen schwarzen Henchman. Das ist hier, ach Gott, wie hieß der denn gleich?
Also der heißt Joseph Douglas, die Figur.
Ja, genau. Der ist noch so ein bisschen präsenter, sag ich mal. Ich fand auch, die Frau war nicht ganz so präsent irgendwie. Die war halt da und hat am Ende noch mal so einen kurzen, wichtigen Punkt gekriegt, aber irgendwie hätte es auch alles vergessen können.
Oh, ich fand die aber trotzdem charismatischer als manch andere, also die da mit solchen Filmen auftritt.
Ja, na das schon, ja, ja.
Ja, ja. Und halt ja. Mr. Wheeler, der ist cool.
Ja.
Den mag
ich. Na gut, nee, dann kommen wir doch gleich mal zu den Highlights.
Das ist der Pfad. Wir werden bald dort sein. Hören Sie, José? Der Dschungel erschreckt mich zu Tode.
Nur die, die den Dschungel verletzen, müssen sich fürchten. Und es gibt einen, auf den der Dschungel schon wartet.
Ja, da möchte ich gleich einsteigen und sagen, Mr. Wheeler ist mein neues Vorbild. Ich möchte sein wie Mr. Wheeler.
Menschen, ja.
Der hat immer eine gewisse Lässigkeit bei der Sache und ist trotzdem entschlossen und der funktioniert als Bösewicht ganz gut, weil er jetzt nicht so übertrieben ist und irgendwie so ein bisschen, ja, elegant daherkommt, sage ich jetzt mal, also nicht so gezwungen böse, sondern nur, ich mache das jetzt halt und ich will den jetzt umbringen.
Er gibt den Leuten auch eine Chance.
Er gibt den Leuten eine Chance, ja. Er stirbt dann am Ende wie eine kleine Bitch, das ist dann schade, aber Mr. Wheeler hat mir gefallen.
Du hattest auch Mitleid, als er den Abhang runtergeschubbt worden ist, oder?
Ja, da war ich ein bisschen traurig, muss ja schon sagen.
Das ist nicht fair.
Das ist nicht fair.
Ja.
Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, dass der sich auch da wieder Hard Target extrem als Vorbild genommen hat, weil die Figur von Lance Hendrickson ist nämlich genauso. So ein bisschen gelassen, weißt du, sich seiner Sache halt ganz sicher, will halt auch das nicht so schnell beenden, sondern lässt halt seine Beute so ein bisschen zappeln und am Ende stirbt er auch so ein bisschen wie so eine leichte Bitch, wird auch nochmal irgendwie so leicht wahnsinnig, weil er halt merkt, scheiße, der wird einem jetzt doch über. Und das Schöne ist, es gibt ja von Hard Target einen Nachfolger, also einen zweiten Teil mit Scott Adkins. Ich bin immer noch dafür, dass wir irgendwann mal einen Film hier besprechen. Und da hattest du als Bösewicht einen, der nannte sich, also wird gespielt von Robert Knepper, den kennt man unter anderem, glaube ich, aus Transporter 3 als Bösewicht. Und auch der hat diese Rolle exakt genauso gespielt. Also es scheint wohl irgendwie so eine Art Vorbildswirkung gewesen zu sein von Lance Hendrickson, dass der halt das Ding da so gemacht hat. Deswegen Chapeau, ja. Also Wheeler, der ging gut durch.
Du verlierst den Verstand! Ha! Verarsch mich nicht, Mann! Verarsch mich nicht, Mann!
Ja, also, aber mal auch bei den Nebenfiguren sind, gerade eben der Henchman, der Joseph Douglas, der ist eben kein so ein Wegwerf-Henchman, sondern, als ich den gesehen habe, die ganze Zeit dachte ich so, das ist der Worf dieser Truppe. Der beste Krieger und keiner hört auf ihn, aber hätten sie es alle mal machen sollen, dann wäre ihnen viel Ärger erspart geblieben.
Ja, stattdessen verliert er einfach alle seine Leute. Alle werden weggekillt und so. Und
er sagt immer, wie man es machen muss und keiner glaubt ihm und dann,
Ja.
Aber er war.
Ich finde es auch schön, wie der Wheeler sich da dann irgendwann über ihn lustig macht. Na, ich denke, es waren deine besten Männer. Wo sind deine besten Männer jetzt? Ja, die hast du in den Tod geschickt.
Und er darf ja dann auch den Endkampf bestreiten.
Ja.
Hand, Man versus,
wie heißt das? Mano a Mano. Persönliches Highlight von mir, aber kommen wir später zu.
Okay, gut. Gut. Ja, also okay, und dann auch bei den Nebenfiguren muss ich sagen, also die Frau, die, wie heißt der, Catherine, die also irgendwie sich so, naja, als die eiskalte Gehilfin erstmal so etabliert von dem Wheeler und dann sich herausstellt, sie ist eine CIA-Agentin, die auch schießen und kämpfen kann und so. Also ich fand das gut, dass jetzt nicht bloß so eine Damsel in Distress, Maid in Nöten ist, sondern halt wirklich dann auch mitkämpfen kann.
Ja.
Also die Maid in Nöten ist tatsächlich der Gary.
Du hinterlässt eine Spur, die ein Blinder folgen könnte.
Entschuldige.
Weitere Highlights?
Also Highlight ist auf jeden Fall schon mal der ganze Anfang.
Ja, das stimmt. Also, das hatte ich mir auch notiert. Ja. Der Grund war, warum Aaron Norris Urlaub machen muss.
Ey, das wird schon so super mit so einer Radioansage irgendwie eingeleitet halt, wo er dann im Auto durch die Nacht fährt halt. So ein typischer, das hätte wirklich so ein typischer 80s-Anfang sein können, weißt du, mit so einem Power-Song noch irgendwie dazu. Dann wird irgendwie noch über Klimakatastrophe erzählt, war schon damals ein Thema. Und dann kommt die halt dort irgendwie an zu diesem, die wusste ja überhaupt nicht, was ist denn jetzt überhaupt los so, und dass die halt schon mitten irgendwie bei so einem Tatort dort irgendwie sind oder so einer Razzia, was die da halt machen wollen, und dann ballern die da erstmal los. Also ist ja nicht so, dass es irgendwie leise reingehen und so und festnehmen, die gehen rein, rums, bams, bams, wird erstmal alles niedergeschossen. Was gefunden wird, weißt du, da ist ein, die Leute ergeben sich, mir scheißegal, da wird draufgeknallt. Und dann ist ja irgendwie, da wird einer, der kämpft so ein bisschen gegen unseren Jack und stellt sich raus, den schmeißt er irgendwie auch aus dem Fenster. Das ist auch geil, gibt ihm irgendwie so einen Roundhouse-Kick so mitten aus dem Fenster raus. Der Typ liegt und so, mein Rücken steht so auf, weißt du, was für ein Vollidiot, tralala. Ja, sie haben gerade unseren Undercover-Agenten aus dem Fenster geschmissen. Und ich auch dachte, warum kämpft der denn dann aber gegen den? Warum hätte der sich denn nicht zu erkennen gegeben mitten in dem Ding?
Der war so in seiner Rolle, der war der Fehler auf beiden Seiten.
Ey, nee, also ich habe, also ganz ehrlich, unserem liebsten Hazard habe ich da keinen Fehler aufgeschrieben.
Oh, nee. Das hat mich so ein bisschen an die Anfangsszene von Kindergarten Cop erinnert, wo dann auch so Hardcore ist und dann wird es irgendwie ein bisschen komödiant. Also, es wird ja dann wieder Hardcore, aber es ist dann so, geh in Urlaub. Und dann erstmal so, düm. Und dann sitzt er da in diesem Bus, wo dieser Alleinunterhalter dann erstmal 5 Minuten lang einem auf den Sack geht und man darauf wartet, dass er ihm einen Roundhouse-Kick
in die Fresse gibt. Das ist ja das Ding, auf Geld darauf warte. Ich denke mir so, ey, krass, mit dem Einstieg, das ist ja ultra hart und so, ne? Was ist das für ein Film eigentlich? Weil ich habe mir vorher nichts angeguckt mit Trailer oder Bild. Ich habe einfach, komm, anmachen, wird schon gut sein und so geguckt. Und dann denke ich mir so, oh fuck, der Typ ist gleich tot. Der ist gleich sowas von tot, der wird da irgendwie, keine Ahnung, der schlägt da die Tür irgendwie aus den Angeln und hängt, der hält das Gesicht auf dem Asphalt oder so, irgendwie wirst du mitschleifen lassen oder so ein Kram. Aber nee, er hat das akzeptiert, dass er im Urlaub ist und ja.
Ja, ein Highlight von mir ist auch dieses, wie soll man sagen, Pseudo-Mystery-eingeborenen Flugzeugs. Also,
ja.
Es geht ja darum, der Wheeler möchte gern irgendein Gebiet akquirieren, um dann seine mega super Hotelanlage da noch weiter auszubauen.
Ja.
Und das ist quasi so wie heiliger Grund von den Eingeborenen, sage ich jetzt mal da so, keine Ahnung. Und die verfluchen ihn dann zurück, als er einen da umbringt. Und es ist auch nur in diesem Moment wichtig und dann nie wieder, bis ganz kurz vor Schluss. Weil José, dieser eine, der dort getötet wird, also die sind der Jack Hazard, dieser ITler Gary und José werden noch gefangen genommen und auf der Flucht, wenn die da aus ihrem Gefängnis fliehen, stirbt halt nur José und verflucht dann nochmal Wheeler und kommt dann irgendwie wieder. Ich hab's auch
da
nicht.
Da habe ich mir aufgeschrieben, als er quasi, also die sind ja dann irgendwie, stehen dann so, ich sag mal, General oder was auch immer, so ein Typ, ein wichtiger Typ quasi von der Armee da, die hier dem Wheeler unterstellt ist, gegenüber, der dann auf die zielt und José schmeißt sich ja dann mit ihm dann irgendwie so diese Klippe darunter. Da habe ich mir aufgeschrieben, oh nee, José.
Ja, aber das hat noch irgendwas zu bedeuten, auch dass der Dschungel irgendwie halt zu dir spricht, die Geister des Dschungels, wenn du nur richtig zuhörst, damit er dir dann helfen kann. Und das, weil der Jack Hazard, der ist nämlich schlau, der nimmt das dann auch sich zu Herzen, das hilft ihm dann am Ende.
Mhm. Was für ein Typ. Er trifft aber niemals diese Dschungelmenschen, oder? Doch.
Am Schluss, ja, da kommen die auf einmal vor in traditioneller Bemalung und Kopfbedeckung. Ich weiß aber nicht, wie viel davon selber erfunden ist.
Ja, das stimmt.
Vermutlich alles.
Ich hätte gesagt, das kommt gleich noch ein Kritikpunkt an Avatar, dass wir sagen, die hat sich James Cameron auch wieder mal bedient.
James Cameron hat sich bei Avatar überall bedient. Das ist jetzt nicht die Kunst.
Na gut. Okay.
Jetzt hast du mich rausgebracht. Was wollte ich jetzt sagen?
Das mache ich gerne. Kein Problem.
Was wäre denn noch ein Highlight für dich?
Ich finde, ein Highlight ist für mich generell so die Sprüche zum Teil.
Ja.
Viele der Sprüche, die One-Liner und so, das ist ja, weil jetzt mittlerweile auch Dialogzeilen hier mit einstreuen in diesem Podcast, ist immer so schön, da hört man noch mal dreimal genauer hin, was gesagt wird. Und da sind schon ein paar richtig schöne, markante Sprüche mit dabei, gerade von Jack und so, der dann hier Gary?
Ja.
Den Gary dann immer wieder zurückweist oder so und auch durch den Dschungel kämpft und so. Allein diese Szene mit diesem Blatt, was Jack dann irgendwie nimmt und, glaube ich, kaut zum Teil, wo er dann immer guckt so, kann ich das essen? Ja, ja, und dann irgendwann dann später diese Szene, wo er seine Fußsohle damit zuklebt. Und dann so, was hast du denn gedacht, was man denn macht? Da, wie gesagt, ich muss sagen, so ein bisschen die Chemie zwischen den beiden Figuren, auch so widersprüchlich die ist und so, die habe ich ein bisschen bei der Stange gehalten.
Das stimmt, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also das hat man bei solchen Filmen. Das hat ja, nee, also ich meine, der Gary ist halt ein bisschen die Nervensäge hier. Ja. Und ja, aber das ist so, das kann auch nicht funktionieren. Aber irgendwie, also dieser Schauspieler von Gary, der ist trotzdem so gut, dass er das dann auch glaubhaft rüberbringt.
Also er findet ein gesundes Mittelmaß, finde ich. Also er ist mir nicht zu nervig, dass ich mir denke, oh komm, lass das, ey, geh mir nicht auf den Sack und so. Oh, Jake, knack. mach doch einfach mal die wir würden uns alle verstehen. Ist okay, cool. Also, nee, da ist er nicht hin. Also es geht, ich kann immer noch so sagen, der ist da, damit Sprüche geliefert werden und so, und den Auftrag erfüllt er auch, finde ich, als Figur.
Ja, und halt immer so ein bisschen die arme Sau, die quasi von einem Unglück ins nächste stolpert und gerade noch mal so rausgezogen wird vom Jack Hazard.
Ja.
Ja, aber ich meine, er ist auch derjenige, der halt das Richtige tut. Er ist ja der Insider, der versucht dann halt aufzudecken, was der Mr. Wheeler alles so treibt.
Richtig. Ich habe auch noch einen zweiten, wo ich halt nicht weiß, ist es ein Highlight oder ist es ein Lowlight? Weil ich finde, es wird komisch eingeführt und es wird mir nie richtig erklärt. Und zwar diese beiden komischen Schamanen-Fuzzi, die
Spurenleser. Das ist ein Highlight von mir, die Spurenleser.
Weil diese Szene, wo die da sitzen am Lagerfeuer und Jack versucht das irgendwie auszuspionieren und auf einmal sitzen die beiden so Und rennen ja. los und wenn sie, die sitzen am Feuer und riechen ihn.
Und der Typ weiß so, oh Scheiße. Und so von weg.
Wenn er mir jetzt gefurzt hätte, ich hätte es ja verstanden.
Oh, nee, du musst es so verstehen, der hat ja schon wochenlang wieder nicht mehr geduscht, ne? Die sind ja schon ein bisschen lange in dem Dschungel und dann stinkt er so ein bisschen.
Der hat doch nach dem Undercover-Cop noch gerochen.
Ja, das ist so der männliche Moschusduft, weißt du, den der da so ein bisschen verteilt.
Das stimmt, er muss ja auch, nachdem er essen war, unten sich erstmal wieder umziehen. In der Hotelszene. Da geht er erstmal hoch aufs Zimmer und muss sich umziehen. So krass ist der am Schwitzen.
Also ich fand den sowieso so ein bisschen lost in dieser ganzen Hotelanlage. Der kommt an, checkt ein irgendwie, geht dann hoch aufs Zimmer und er macht sich fertig und denkt, ja, das machen wir jetzt eigentlich so. Zieht sich um, geht irgendwie wie runter, ne? Macht ja. irgendwas, geht
nee,
wieder
das
hoch.
Ding ist, er guckt auch ins Fenster, sieht, oh, das ist ja Meer.
Schnell runter. Geht runter, weißt du, so oberkörperfrei, ne? Ja, ist natürlich schön behaart vorne und so weiter und so fort. War ja in der Zeit so. Und er setzt sich erstmal hin, ne? Und wird halt ein Bier gegönnt sich irgendwie, dann kommt ja der andere, labert den halt zu. Aber ich stelle mir, was ist denn sein Tagesplan gewesen? Geht der da runter baden? Will der irgendwie Mädels anbackern? Was das, genau macht
dass
der?
Dass er ein bisschen
dort?
Verloren ist, soll ja so sein, weil er ja eigentlich nicht Urlaub machen will. Deswegen ist er auch die ganze Zeit so angespannt.
Genau.
Und
Fish out of water halt.
Ja, und er, ich meine, aber das stimmt schon, der wirkt irgendwie trotzdem sehr ungepflegt die ganze Zeit.
Es war Wasser da, er wusste bloß nicht, damit anzufangen.
Also Aaron Norris, muss ich mir so vorstellen, der ist schon, sagen wir mal, im Vergleich zu seinem Bruder der etwas attraktivere Typ, aber er wirkt halt so, diese halblangen Haare irgendwie unrasiert und dann so ein bisschen verschwitzt. Ja.
Der wenn er sich mal, wenn er, man sieht ja, wie er wäscht sich auch nur die Arme. Das ist das Einzige, was er sich ja wäscht, wenn wir unterwegs sind im Dschungel.
Ja, das klebt halt dann dort, ja.
Ja, genau.
Ja, aber nochmal diese zwei Fährtenleser da. Ja, also das ist auch so ein persönliches Highlight, weil die haben ja, der hat ja auch einen lustigen Kampf dann mit dem einen sozusagen, also die werden ja dann irgendwann nachts mal auf den aufmerksam. Ich weiß auch gar nicht, wann die eingeführt worden sind. Die sind
gar
ja einfach
nicht. Da. Die sind da.
Die sind einfach da, so.
Ja. Also, und zur Erklärung, was ist hier für schon, der Wheeler geht mit so einer ganzen Entourage auf diese Menschenjagd. Also der hat so eine halbe Armee eigentlich dabei, um so zwei Leute zu finden. Und das Beste ist noch, die haben einen elektronischen Tracker, Peilsender in sich noch irgendwie eingepflanzt. Die könnten die jederzeit
das ist
überall
das Geile.
Orten.
Sie rennen im Dschungel, sie haben alles. Die wissen, wo sie sind. Die haben alle Waffen, die haben die Männer. Es ist alles da. Jetzt könntest du alles machen. Und das Problem ist einfach mal der Chef.
Ja.
Der Chef ist einfach nur zu dumm, das alles auch zu nutzen.
Er will es ja nicht nutzen, weil er ja der Meinung ist, dass er gut genug ist, ihn so zu kriegen.
Ja, warum nimmst du es dann mit?
Sicherheit.
Also ich mag Mr. Wheeler, aber müsste doch nochmal so ein Führungskräfteseminar besuchen.
Ja,
also.
Dafür ist er, glaube ich, zu arrogant.
Und zu reich.
Zu reich und eingebildet.
Ja, aber da siehst du, warum die Fluktuation bei ihm auch so hoch ist. Jetzt mal abgesehen davon, dass die alle tot sind, aber muss halt ständig neues Personal suchen. Also, bei Kununu hätte den seine Firma schlechte Bewertung gekriegt.
Andauernd sterben die Kollegen.
Naja.
Ja, nee. Apropos Sterben. Also ich fand es ja schön, welche Fallen auch der Jack Hazard gebaut hat. Also dieses...
Ey, der ist Bob, der Baumeister. Und dann hat er auch noch so ein scheiß Survival Guide irgendwie durchgelesen. Der ist wirklich... So stelle ich mir das vor, wie damals hier Studienkollege halt drauf gewesen wäre. Weil der hatte damals, da haben wir uns immer drüber lustig gemacht, der hatte irgendwann mal in den Vorlesungspausen, hat der so ein Survival Guide gelesen, so. Und hat einer von meinen Studienkollegen dann zu ihm gesagt gehabt, ja, okay, wenn das Ding jetzt fertig gelegen hat, wie geht denn das jetzt weiter? Ist es dann mal so, du stürzt beim Flugzeug irgendwie ab und als einziger Problem dann klopfst du dir auf die Schulter, Survival Guide, der hat mir geholfen hier so. Und so habe ich mir Jack Hazard die ganze Zeit vorgestellt. Der hat das Buch irgendwann gelesen, weißt du, wusste alles, ja, die Blätter, die sind giftig, ne, hier, da kannst du einen Stock durch die Schlinge ziehen und dann ist das eine Falle und boah. Der hat es ja drauf und dafür, dass der halt einfach nur ein Cop ist. Der ist, was war der, L.A.-Cop irgendwie?
Ja, Großstadtdschungel.
Da lernt man alles.
Das ist aber nicht Predator gewesen, Herr Gott, nochmal.
Nee, das war Predator 2.
Ja.
Ja, so.
Also der hat ja, also die eine Szene fand ich cool, im Fluss, da warten die durch so einen Fluss und der hat schon vorsorglich so Bambus... Rohre angespitzt zu so ganz fiesen, scharfen Speeren, die dort irgendwie gebaut und auch noch mit irgendwie Seilen und Netzen so verhakt, dass wenn man drauf tritt, die dann die Füße durchstechen.
Wann
und so.
Baut der das alles?
Ja,
das hatte ich mich auch gefragt. Die waren doch gar nicht so weit vorne weg.
Ich finde es ja auch geil, dass du irgendwann mal bei Gary siehst, dass der eine Machete hat. Moment, er musste die ganze Zeit alles selber bauen und du Wichser hast einfach eine Machete die ganze Zeit dabei gehabt.
Ja, also das ist, vielleicht habe ich das vorhin gesagt, dass die werden gefangen genommen, können fliehen. Habe ich das irgendwie mal erwähnt?
Die sitzen zwischendurch mal im Knast.
Ja, die sitzen so im Knast und wissen nicht. Also irgendwie auch die ganze Polizei dort ist also unter der Knute von dem Wheeler oder halt dem Geldbeutel. Und deswegen hat man die auch kaum eine Chance.
Die kämpfen ja auch. Sie versuchen ja, Jack zu überwältigen. Es funktioniert nicht, bis sie seinen Kryptonit finden. Stuhl. Erst damit können sie ihn zur Strecke bringen.
Aber, ja, es geht ja schon so gut los. Ne? Also genau, das ist auch so ein Highlight. Das hatte ich vorhin vergessen. Also wo die im Hotel noch versuchen, da zu zehnt Jack zu überwältigen oder den Gary und dann den Jack. Und es klappt halt nicht, weil der Typ ist halt so eine Ein-Mann-Armee, der dann richtig aufräumt. Sagt, ich bin der Bruder von Chuck Norris. Ich kann euch noch so ein bisschen töten.
Ich kann auch einen Roundhouse-Kick, vielleicht nicht so gut, aber ich kann einen.
Ja, aber die Fallen halt fand ich interessant und auch wie halt der Joseph, der Henchman, dann eben wieder mal davor warnt und sagt nicht weiter und scheiße war.
Ich habe ein schlechtes Gefühl hier. Ich habe echt ein schlechtes Gefühl an dem Ort. Zack, zwei Minuten später, zwei Baumstämme ineinander, bruch, alles kaputt. Aber auch geil, dass er meint ja auch so, er guckt dann so, Jack, wo sie da lang gehen, so, sie werden hier ein Nachtlager aufschlagen. Und dann baut er alle Fallen auch so, genau so da, wie natürlich auch das Zelt am Ende steht und so eine Sachen, ne?
Ich fand das so geil, das sah aus wie hier irgendwie die Mausefalle, dieses Brettspiel von früher, weißt du, wo du auch so eine Kettenreaktion mit so einer Kugel auslöst. Ja, ja. Genauso sah das aus, wie diese Steinkugel da irgendwie langgerollt ist.
Ja, ja.
Und die sehen das ja auch, die sehen diese scheiß Kugel und denken so, was passiert denn jetzt hier? Na ja, warten wir mal ab, ne? Jetzt geht die da runter so, oh, Baumstamm!
Ist auch so eine Frage, so, wie hat der die Baumstämme da hochgekriegt?
Generell, wie viel Zeit dieser Aufbau dieser Falle gebraucht hat. Ne? Ich meine, das waren ja mehrere irgendwie Rampen, die diese Kugel da runtergerollt ist.
Er macht es auch jedes Mal alleine. Er lässt sich auch nicht helfen. Ja, das ist ja das Ding.
Er ist ein richtiger Mann.
Ja, ja.
Es ist MacGyver für Arme, Herrgott.
Ja, es ist alles drin. Es ist MacGyver, der aussieht wie Lorenzo Lamas, bisschen kämpfen kann wie Chuck Norris und in einer Situation gerät wie Rambo.
Ja, und die Sprüche waren wieder
oder Jean-Claude Van Damme.
Ja. An sich, ja, ich weiß nicht, die Kämpfe, also die waren jetzt nicht High-Class.
Naja.
Aber besser als vieles andere, was wir hier schon bei den Prime Pearl erleben durften.
Also die Kämpfe gehören tatsächlich auch für mich zu einem Highlight. Okay. Weil, also erstmal sieht es lächerlich aus, wenn der einen Roundhouse-Kick macht. Und das ist ja seine Allzweckwaffe. Der macht ja nur Roundhouse-Kicks, hast du so das Gefühl. Dieser eine Kampf, den die da in der Hotellobby haben, den fand ich schon irgendwie spaßig, weil der halt auch irgendwie teilweise wie so das Dungeon und Bubble aussieht. Es ist irgendwie so gewollt, aber nicht gekonnt so teilweise. Mhm. Und der Endfight ist halt tatsächlich extrem gut gewesen. Also dafür, wenn du mal überlegst, diese limitierten Fähigkeiten, die der hatte irgendwie so, ist das trotzdem noch eine extrem gute Martial-Art-Kampfszene gewesen. Also gerade mit diesem, ja, okay, ich weiß, es war sehr viel Getrickse am Ende mit diesem Hand-to-Hand-Combat. Du hast auch gesehen gehabt, die Kamera hat so ein bisschen vorbei geschossen, damit du die Hände nicht so genau siehst, weil wenn du genau drauf achtest, siehst du, dass es eigentlich nur ist, jemand, der halt wie so Mario quasi halt mit den Händen einfach nur hin und her wedelt und sich da keiner berührt. Aber da war eine Idee, da war ein bisschen was dabei. Das ist mehr als wie Stroker mir gezeigt hat, als Robo-War oder was hat man denn nicht noch alles hier dabei gehabt.
Der Kick-Fighter.
Der Kick-Fighter, das ist die größte Frechheit gewesen. So. Da war hier wenigstens mal ein bisschen was dabei. Und ich habe auch, gedacht, dass die beiden tatsächlich einen guten Choreografen dabei hatten, der sich da wenigstens ein bisschen gekümmert hat.
Ja, der Regisseur arbeitet ja sonst normalerweise als Stuntman oder hat als Stuntman gearbeitet, hauptberuflich. Also der hatte da schon ein bisschen mehr Ahnung gehabt und hat vermutlich dann auch da seine Stärken ausspielen können. In diesem Maße halt. Also der ist jetzt kein Stunt-Koordinator gewesen von so Hochglanzproduktion. Der war aber eben auch bei Walker Texas Ranger dabei oder halt bei sowas wie Perry Mason. Schön, wenn man Arbeit hat, ne? Man will es ja nicht kritisieren, aber
ja, aber trotzdem, also jetzt mal wirklich im Vergleich dazu, was du halt mit anderen Leuten, die halt tatsächlich Martial-Arts-Erfahrung haben und so, und die kriegen das nicht auf die Kette und dann hast du halt ich sag mal so jemanden halt und du kriegst dann tatsächlich eine kurze Action-Szene, wo ich mir denke, okay, ja doch, das ist schon cool und spannend inszeniert. Das rechne ich hoch an, also sehe ich als Highlight an, ja.
Okay. Cool.
Cool.
Ja. Haben wir noch mehr Highlights?
Ich überlege gerade, was ich habe. Ach so, ja, ich habe noch ein ganz kleines Highlight, weil mich das so ein bisschen auch an, ich will jetzt nicht ganz hochgreifen, aber so leichte Tarantino-Vibes hatte ich. Als die in diesem Knast quasi ausbrechen und du siehst da diese Jungs, die da Poker oder Karten spielen irgendwie und die kommen da so rein und er bedroht die halt so mit der Waffe und das ist so die ganze Zeit, ist es so ganz still, ne, er bedroht die so, die anderen kriegen es noch gar nicht so mit irgendwie, er hält dem ersten die Knarre so eben ran irgendwie und die anderen kriegen es immer noch nicht so richtig mit und so weiter und so fort. Das war eine nette, spannungsvolle Szene, so. Das fand ich schon nicht schlecht gemacht. Also es gibt immer mal wieder so ein paar kleine Sachen in dem Film, wo ich mir denke, ach ja, doch, da ist ein bisschen was dahinter gewesen. So. Und das, also ich habe echt nicht damit gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Deswegen hat es mich wahrscheinlich noch umso mehr von den Socken gehauen.
Okay. Ja, also bei den Lowlights stellt sich bei mir das heute eher die Frage, die ich in den Raum stellen möchte. Mögen wir Gary?
Du meinst zum Beispiel in solchen Momenten, wenn er sich das Funkgerät schnappt und sie die Situation noch haben, dass theoretisch die Doppelrolle der FBI-Agentin noch nicht aufgedeckt worden ist?
Ja.
Catherine, hier ist Lloyd. Melden Sie sich.
Bitte melden Sie sich.
Lloyd, ich habe Sie überall gesucht. Wo sind Sie?
Ich bin auf dem Kamm.
Geben Sie mir Ihre Position durch und wir kommen runter.
Wir sind genau hier, du schleimgesichtiger Rattendreck. Also wieso kommst du nicht und holst uns, du verblödeter Hanswurst? Wir haben einen wunderschönen Ausdruck von all deinen Aktionen. Hast du verstanden, du hühnerbrüstiges Muttersöhnchen? Entschuldigung.
Wenn sie solche Momente,
wo er dann dem Bösewicht alles verrät, was hier gerade Phase ist.
Wo Gary so agiert, wie Gary halt agiert. Ist schwierig. Schwierig.
Ja, ich bitte um Diskussionsbeiträge.
Also ich hätte ja gedacht gehabt, dass der irgendwann mal noch drauf geht in so einer Heldenaktion oder irgendwie sowas. Dass der ihn vielleicht vor irgendwie einer Attacke rettet oder sonst irgendwas dabei stirbt und sagt, ja, jetzt musst du da weitermachen und ich hoffe, ich bin der Gute hier irgendwie so. Dass er, ja, natürlich, du bist ein herzensguter Typ.
Er stoppt halt.
Aber nee, er überlebt es. Ja, er überlebt bis zum Schluss, hat auch nicht einen richtig heroischen Moment, deswegen, Nee. Der hätte auch sterben können.
Wie gesagt, ich find ihn ja, da gibt es viel an ihm zu kritisieren, aber so, wie gesagt, der hält mich dann aber auch zum Teil einfach doch noch deutlich mehr, als dass es mich nervt. Und so, selbst wenn er da irgendwie beim Gefängnisausbruch auf den letzten Metern noch stehen bleibt oder stolpert und noch alles anguckt und Jack zurückrennen muss, um ihn zu holen.
Ja, vor allem in aller Ruhe, ne? Also die rennen irgendwie hinter, sie stehen schon hinter denen und fangen schon an zu schießen. So, ah ja, oh, mein Schuh ist noch offen. Ja, warte, nee,
ich meine, gut, dafür ist er da. Er ist ein bisschen halb Comic Relief, halb eben, ja, er ist die Maite Nöten. Er ist die Damsel in Distress, das muss man eben so sagen. Und dementsprechend verhält er sich dann auch.
Ich glaube, würde man den Film remaken, dann wäre seine Figur noch deutlich nerviger geschrieben dann wahrscheinlich. In
die würde von Kevin Hart gespielt werden.
Zum Beispiel.
Oder John Cena.
Nee, von Kevin Hart.
Ja, nicht John Cena, Michael Cena.
Michael Cena, das ja.
Das sind ja nicht verwandt.
Nicht Michael Cena, Michael Sierra, verdammt mal.
Michael Sierra.
Wer ist Michael Sierra?
Sag mal, wer ist denn Michael Cena?
Denn der von Superbad und so.
Der ist Sarah.
Das ist Michael Sarah, du Pfeife. Der ist
Sarah.
Entschuldigung.
Ja.
Aber ich sag mal so, wie Sierra.
Ey, Sascha, du brauchst dich nicht entschuldigen. John Cena kann alles spielen.
Ja, besonders die Nutte von China. Einfacher.
Ja, und weil er hätte es noch einfacher, ihn hätte man im Dschungel gar nicht mehr gesehen.
Wieso?
Dass ich den Witz immer wieder erklären muss, ey, und du dir es nicht merkst. John Cena hatte zu seiner Wrestlerzeit das Gimmick, dass er sich quasi halt immer so diese Handbewegung gemacht hat, als ob du jemanden zeigst, er hätte eine Scheibe irgendwie und sagt, you can see me. Und daraus ist ein Internet-Meme geworden, dass man ihn quasi nicht mehr sehen kann. Ja. Oder dass man Cena niemals sieht.
Ah, okay.
Ja.
Ja. Michael Cera,
glaube ich, auch schon.
Wie bin ich auf Cena gekommen? Ich bin so verwirrt.
Das ist ein Prime Parent, hier ist alles möglich.
Ja, er wäre auch nicht, der wäre nicht gut darin. Der ist ja mehr so der nette Nerd.
Ja,
Kevin Hart.
Bei Dingsbums war es auch ein arrogantes Arschloch. Also hat er arrogantes Arschloch gespielt hier bei, wie heißt er gleich? Hier, The End of the World.
Da hat er sich selbst gespielt, ja.
The End.
Da hat er sich selbst gespielt, ja.
Bei Dings war, aber dafür liebe ich ihn, generell den Film bei Scott Pilgrim. gegen den Rest
der
Welt. Ja, gut, aber da ist er ja dann eher so der Nerd, der ein bisschen so die Verantwortung übernimmt. Der ist ja nicht wie hier so eine nölige.
Ja, da hat er viel dem Charakter zu verdanken.
Ja, doch, also Kevin Hart, ja, doch, geh ich mit.
Ich wollte sagen, dann einigen wir uns auf Kevin Hart, weil da macht man nicht viel falsch.
Gut, ja, wen würde man denn als Aaron Neuss casten?
Da musst du The Rock jetzt holen, das ist halt so. Wenn du Kevin Hart bestellst, kriegst du mittlerweile The Rock immer das. Nee, andersrum, wenn du The Rock bestellst, kriegst du Kevin Hart gratis immer dazu.
Im Menü.
Na, oder du tust hier Scheiße, wie hieß er jetzt, der Sidekick? Jetzt hab ich schon den Namen vergessen. Wie hieß der Typ jetzt hier, der Sidekick, über den wir uns die ganze Zeit aufregen? Mensch, der Typ, der Sidekick von Jack Hazard jetzt in dem Film, Gary. Wie hieß der? Ja. Danke, so Gary. Lass uns Gary spielen von hier dem Kumal hier, wie heißt er gleich? Kumal Nanjiani. Genau, und Aaron Norris spielt hier Dave Bautista.
So,
Dann haben wir halt hier Dingsbums, wie hieß er hier, der Film, Uber oder Stuber, ja. Haben wir dann bloß im Dschungel.
Ja, so also eine Beide. Also, aber Lola, jetzt sage ich jetzt mal so, ohne da jetzt groß drin rum zu wühlen, also, dass Aaron Norris tatsächlich nur einen Gesichtsausdruck hat und die man ihm nicht noch irgendwie ein bisschen was gibt, damit er sich so ein kleines bisschen auch, also ein Arc durchwandelt oder eine Figur. Also, dass er sagt, jetzt bin ich dann doch entspannt am Ende. Also es wird ja was aufgebaut und so.
Ich hab getötet, jetzt
das
bin ich wieder
entspannt. Das hättest du eigentlich mal zeigen müssen, wenn er so nach einer Woche wieder in Los Angeles bei der Polizei kommt. Und Harris, wie sieht's aus? Hast du dich gut erholt? Einfach nur rumballert.
Der kommt dann einfach wieder ins Revier und sagt, ich habe eine Menge Leute umgebracht. Das hat verdammt viel Spaß gemacht.
Ja. Ohne uns? Oh Mann.
Das wollte ich hören. Hier ist der nächste Fall.
Also Aaron Norris ist doch sehr beschränkt in seinen schauspielerischen Mitteln. Aber man gibt der Figur dann aber auch wieder nichts. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, wobei ich so sagen muss, also das ist halt auch ein Lowlight von mir. Er selber wirkt irgendwie wenig sympathisch. Also du fieberst irgendwie am Anfang noch eher mit ihm mit, weil der halt dann in dieser ersten Action-Szene denkst du so, okay, krass, krasser Actionheld und so. Und dann ist der aber irgendwie so immer auf einem Level halt so. Der hat halt dann keine Ecken und Kanten oder keine Tiefe und nichts. Wie du schon sagst, halt, der kriegt halt auch nicht viel irgendwie zu machen. Also die Figur jetzt, sag ich mal, um sich zu entwickeln. Und das macht ihn aber auch irgendwie nicht sympathisch oder sonst irgendwas. Also ich habe, weiß ich nicht, das war irgendwie so, die Motivation ist jetzt halt eigentlich Hauptsache zu überleben so, also hab nicht so richtig verstanden, warum er ihn jetzt halt, außer er ist ja Polizist, die polizeiliche Pflicht hat, warum er dann die ganze Zeit dem Typen noch mit irgendwie aufhilft, so richtig traurig ist er aber auch nicht, als Rosé stirbt, also was soll's, so nach dem Motto, deswegen, also ich da hätte ein bisschen mehr sein können.
Oder ein paar Feelings für die Catherine.
Ja, ist ja
irgendwas, ja.
Im Dschungel nehme ich irgendwie die Rolle noch alles ab und sowas, das heißt, ich mache dieses Überleben jetzt hier, der Survival, der hier halt wirklich jetzt gegen diese Armee sich verteidigen und kämpfen muss und halt auch jemanden beschützen will. Aber du merkst es ja schon in der Situation, wenn er im Hotel anguckt, wie steif er da einfach ist.
Ja, ja.
In jeder Szene, so sieht kein entspannter Mensch aus.
Ja, deswegen geht er in Urlaub.
Ja.
Deswegen hätte eigentlich der Story
Arc. Er wird auch ein guter Schauspieler.
Ja, aber irgendwie hätte er sagen müssen, jetzt kann ich wieder zurück, weil das war ja nur ein bisschen Spaß für mich.
Hätten sie eine entsprechende Backstory gegeben, zum Beispiel, dass er vor 5 Jahren irgendwie mal bei einer Schießerei irgendwie Gesichtsmuskel angeschossen oder so. Hat sich das Lächelmuskel gezerrt und seitdem kann er halt nur so gucken, okay, hätte man verstehen können, aber so, ja klar, was willst du denn davon erwarten? Der kommt halt aus einer großen Schauspielfamilie und so, das ist alles in seinen Bruder reingeflossen. Das gute Schauspiel.
Genau, ja, eigentlich ist dieser Film bietet genug Potenzial, wenn man es umdreht, für eine Komödie.
Ja?
So ein bisschen, ja. Oder so ein bisschen mehr so ein bisschen mehr over the top Quatsch. Das hätte fast schon so Richtung Last Action Hero gehen können, weißt du? Noch ein bisschen mehr Sprüche bringen, weißt du? Der Sidekick, sag ich mal, geht noch mal ein bisschen mehr drüber, irgendwie so mehr ins Komödiantische, so dann wäre das wunderbar gewesen. Hätte aber, glaube ich, noch einen skrupelloseren Wheeler gebraucht.
Nee, ich finde, der passt. Der ist so in Ordnung. Auf der Schwierigkeitslevel, auf dem er ist, da kann er ruhig bleiben, das ist in Ordnung. Findest du? Da kann auch bei einem Remake oder, Remake sage ich jetzt schon, also jetzt wirklich andere Richtung, also wenn es jetzt Komödiantische geht, kann er genauso bleiben, wie er ist eigentlich.
Ja, also ich meine, also das ist also der halt der Spaß beim Film ist halt, weil er sich so furchtbar ernst nimmt. Aber man könnte ihn remaken tatsächlich als Komödie.
Ja.
Aber dafür ist er wahrscheinlich zu obskur, dass irgendjemand weiß, was das ist.
Hm. Ja, schade, ne?
Das ist, ja, gut. Ja. Ist halt so.
Also ich muss, also was ich noch so als absolutes Lowlight sehe, ist halt diese ganze Geister, übernatürliche Dschungel-Geschichte da. Weil da wird ja auch echt wenig draus gemacht, ne? Außer dass halt dann der Wheeler irgendwann am Ende vor diesem Stamm landet, sozusagen im Dschungel verschollen und hier der José oder der Geist von José oder was auch immer dann quasi halt auf ihn wartet und sagt, jetzt wirst du dafür bezahlen. Das war nix. Also da hätte man echt mehr rausmachen können. Oder man hätte es halt komplett weglassen sollen irgendwie. Ich hätte es zum Beispiel interessant gefunden, wenn die zum Beispiel irgendwie gesagt hätten, diese Fährtenleser, die dabei haben, dass das vielleicht auch Abtrünnige von diesem Stamm sind. Und deswegen sind die so ein bisschen halt, haben die da so Sonderfähigkeiten wie irgendwie hier, wir können da Leute aus 1000 Meter Entfernung riechen oder so. Irgendwas in der Richtung, aber die machen halt extrem wenig daraus, außer dass es halt mal so ein paar Wackel-Slow-Mo-Aufnahmen im Dschungel gibt.
Aber das ist ja auch so, obwohl, der hat ja wirklich viel, also der ungewollt komisch ist er ja, das kann man ja nicht absprechen. Also gerade was die Fährten jetzt, ich weiß nicht, wisst ihr noch diese eine Szene, wo die am Feuer sitzen, wo der eine normale Soldat da sitzt und daneben ihn der eine Schamane, der sich irgendwie selber ritzt oder irgendwie so ein Quatsch? Waren ja. Das? Das ist auch so ein absurd Sinn, warum die Kamera bleibt einfach drauf, es wird nicht kommentiert, es wird einfach so dargestellt, so, was machst du da?
Jetzt ist das Leben im Dschungel.
Ja, der Dschungel verändert
alles. Es ist ja generell so, also auch dieser Kampf, den er ja mit dem Fährtenleser dann hat, also mit dem zweiten, den anderen, den ersticht er ja quasi, da ist der andere, ah, ich habe auch Schmerzen, ich spüre auch, was der andere spürt. Ja. Und dann haben sie ja diesen Kampf und dann ist es ja tatsächlich
schon
so.
Schon wieder so der Geschwister.
Und dann ist es ja so, wie in solchen Fantasy-Filmen irgendwie so, der springt immer aus irgendeiner Ecke hin, ritzt den oder weiß ich nicht, kann halt abwehren und dann ist er weg. So.
Naja.
Und dann kommt er, wird er aus einer Ecke sozusagen halt wie so ein Rauchmonster, was immer irgendwie von verschiedenen Seiten irgendwie angreift. Und ich weiß nicht, ich hätte ein bisschen mehr Substanz in diesen ganzen Quatsch da gerne gehabt. Irgendwie, oder zumindest irgendeine Art von Erklärung. Dann geht halt voll in und sagt halt auch, dass es irgendwie so übernatürlichen Blödsinn da gibt.
Ja, die Frage ist, ob sich das Ron Swanson ausgedacht hat oder ein anderer von den Drehbuchautoren.
Tja, so.
Da.
Ron Swanson war nur für die männlichen Sachen. Wie zum Beispiel, dass Aaron Norris sich ja nicht die Brust rasieren soll.
Ja, das wäre ja auch ein Verbrechen an der Natur.
Ist diese Matte, die da auch die ganze Zeit auf hat. Herrgott nochmal. Ey, das war ja Nackenspoiler hoch 18.
Das war eigentlich schon wieder aus der Mode für die Zeit, muss man dann auch hatte sagen.
Der, sag mal, ich weiß gar nicht mehr, hat der noch eine Goldkette um? Nee, ne?
Nee, das hätte noch gefehlt, ja.
Ja, ich wollte schon sagen, das hätte eigentlich gefehlt. Eigentlich hätte er das noch haben müssen.
Ja, schade. Schade, schade, schade.
Ja, vergeudetes Potenzial. Ja.
Gut, dann kommen wir mal zu unserer Endbewertung. Wir vergeben 0 bis 5 Prime-Perlen. Was vergeben wir hier?
Du guckst mich an, als müsste ich jetzt antworten.
Ja, ich kann auch was sagen. Also ich fand den eigentlich sehr unterhaltsam. Hat mir dann am Ende aber doch zu wenig Absurditäten geboten, dass ich ihm eine höhere Bewertung geben könnte als normal. Deswegen bleibe ich mal so nett in der Mitte und gebe ihm 2,5 von 5 Prime Pal.
Ja, es ist so ein Mittelding, ne? So richtig so, jetzt wo ich sage, so, ach komm, geh weg, lass mal und so, ist aber auch nichts, wo ich jetzt sage, so, ja, beim nächsten Filmabend, wenn wir alle zusammensitzen, das ist die erste Wahl, die man dann reinschmeißt, ist auch nicht, ne? So leider, der ist so ein bisschen. Gott, ich hätte fast schon gesagt, der ist ein bisschen hängen geblieben, aber nee, so, es ist so richtig. Also es gibt viele Momente, so gerade Gary, wie gesagt, da gibt es ein paar geile Sprüche und so. Ich glaube, also bei mir ist es so, der ist bei drei Punkten, der ist noch nicht so im Mittelfeld und so, der ist noch ist er im positiven Feld, sag ich mal. Ne? Also deswegen, nee, der ist bei mir bei 3 Punkten und so. Ich finde Unterhaltung auf seiner Seite, ich habe jetzt nicht gelangweilt beim Film gucken. Direkt, auch wenn ich finde, dieser ganze Dschungelpart, wir laufen durch den Dschungel, das ging echt mir irgendwann echt auf die Nüsse. Das ist immer, wir müssen weiterlaufen und noch weiterlaufen und Gary dann geheuchle und so. Aber da habe ich schon so ein bisschen gedacht, so, naja, so ein bisschen gestreckt ist, jetzt kommen wir doch mal langsam auf den Potte. Aber ansonsten, ja, der macht schon Spaß in gewisser Weise. Aber es ist noch Luft nach oben. Da hätte noch ein bisschen, der Pep fehlt noch so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Deswegen 3 Punkte.
Ja, also ich bin ein bisschen mit mir am Hadern. Ich hatte jetzt erst so, nach dem Gucken war ich auch eher so, ja, das war ein netter, schöner Actionfilm und so weiter und so fort. passt so. Und dann irgendwie so 2 Tage später hatte ich gesagt, der war ja doch schon erst noch ein bisschen viel im Kopf davon. Der war doch schon nicht so uncool und so weiter. Jetzt so beim Reden habe ich mir auch gedacht, auch eigentlich hat der schon Spaß gemacht. Muss dann aber auch ganz ehrlich sagen, ja, aber für eine Prime-Perle oder sag mal unter diesen Trash-Filmen, die wir dir jetzt so bewerten, so, ist er dann doch zu sehr geiler Videothekenfilm. So, wenn ich jetzt sagen würde, okay, das ist hier der Videothekenfilm-Podcast, dann hätte der von mir auf jeden Fall 4 gekriegt. Da es aber die Prime-Perlen sind, bleibe ich bei 3,5, weil da müssen wir dann so fair sein. Ich hatte trotzdem aber extrem viel Spaß mit dem Ding. Ich finde, der hat tatsächlich immer mal wieder so ein paar Nuggets, wo ich sage, ey, da ist auf jeden Fall geiles Zeug dabei und so weiter und so fort. Aaron Norris funktioniert für mich tatsächlich erstaunlich gut als Action-Typ. Irgendwie hätte ich nicht gedacht. Also ich habe gedacht, das wird hier absolutes Trashfest und überhaupt nichts mit dem. Funktioniert besser als hier unser Stroker Heinz da. Und
der Stroker Heinz.
Und ja, und deswegen bleibe ich bei 3,5. Aber auch nur, weil es die Prime-Perlen sind.
Okay, dann kommt ein Durchschnittswert von 3 heraus. Das ist schon mal nicht schlecht.
Ja.
Sascha, jetzt brennt mir aber doch eine Frage unter den Nägeln. Mhm. Ich glaube, es tut dir bestimmt weh. Haben wir einen Bubi-Index?
Ach so, nee, null.
Null. Willst du nochmal deine Wertung nochmal korrigieren nach unten, oder?
Ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Also das Einzige, worum man hätte rechnen können, dass dann plötzlich auf einmal diese Frau da denkt, oh, ich muss mich jetzt unterm Wasserfall hier mal duschen. Aber so weit kamen wir gar nicht.
Ja.
Nö, naja. Nö. Das ist jetzt ein Film. Also wir hatten viel männliche Brust zu Gesicht bekommen. Behaarte männliche Brust.
Ach so.
Wer da drauf steht.
Ja, ich nicht.
die, wie nennt man das? Hm? Nee, ach, lass das. Ich will einfach nicht mit einer auf.
Du siehst jetzt nach dem Fetischwort.
Ja, ich hätte gedacht, für
also Ralf König hätte seine Freude dran gehabt.
Der Ralf Königsindex, oder?
Ja. Oh Gott.
Ist das nicht, wie heißt der? Wer ist der? Burt Reynolds. Ist das nicht so der Burt Reynolds
ja, Index? Ja. Der Burt Reynolds Gedächtnisindex der männlichen Brustbehaarung. Hm. Ah ja, schön. Gut. In diesem Sinne.
Das wird ja noch so ein Statistik-Podcast am Ende des Tages.
Aber apropos freie Brust und sowas, das braucht man nämlich für unseren nächsten Podcast, denn dort, da gehen wir an den Strand. Und da wird's albtraumhaft. Eine Lamaré Audioproduktion.